Mein heutiger Podcast-Gast ist ein beidseitiger Transatlantiker, der sowohl mit USA lebensweltlich vertraut als auch immer noch mit aktiven Wurzeln in der Schweiz verbunden ist. Sein Name ist Marc Neumann, er ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen, studierte Philosophie in Zürich und in New York und plädiert auf Maß und Gelassenheit sowie Neugierde und Genauigkeit im Umgang mit Medien und Nachrichten aus den USA, um die USA sowie aus Europa. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio. Hallo Herr Neumann, für Sie guten Morgen, für mich guten Nachmittag. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch. Ich habe mich auf Sie gefreut.
Guten Morgen und guten Nachmittag zurück aus Washington, liebe Frau Lutschewitz. Ich danke selber, dass wir uns hier zusammensetzen und ein bisschen quatschen. Das ist, freut mich sehr und können wir gerne loslassen.
Ja, wunderbar. Herr Neumann, was sollten denn die Hörenden von Ihnen ganz dringend wissen, bevor wir jetzt gleich in medias res gehen mit unserem Thema?
Naja, vielleicht gar nicht so viel. Lass mal dann doch die Aussagen für sich selber sprechen. Aber ganz kurz kann ich sagen, ich bin ein in Washington stationierter freier Korrespondent, schreibe für mehrheitlich Schweizer Zeitungen wie die NZZ, hauptsächlich im Feuilleton, hauptsächlich über Medien und politische Theorie, Current Affairs, Dinge, die hier in den Vereinigten Staaten geschehen.
Mhm. Das klingt schon mal sehr spannend, finde ich. Ja, dann steige ich auch schon gleich ins Thema ein. Sie leben jetzt seit 25 Jahren in den Vereinigten Staaten. Das heißt, Sie haben auch schon die erste Ära von Trump mitgekriegt und jetzt die zweite Ära, will ich es jetzt mal nennen, haben Sie jetzt auch schon erfahren dürfen, die Einstiege. Wie geht's Ihnen denn damit? Waren Sie damals schockiert oder auch überrascht? Sind Sie jetzt schockiert oder überrascht? Wie geht's Ihnen mit der Situation?
Also, ich antworte mal so. In 2016 hat mir jemand eine Wette angeboten. Und zwar mit einer 3-1-Quote, dass der Trump nicht gewinnt. Und ich habe seit 2004 jede Präsidentschaftswette gewonnen. Und mit einer Quote von 3-1 habe ich gesagt, die Wette nehme ich an, ich setze auf Trump. Und ich habe gewonnen. Es war sehr überraschend. Und die Reaktion war zuerst einmal, glaube ich, Schock und Unverständnis. Danach hat man über längere Zeit, glaube ich, ein Trump-Derangement-Syndrom entwickelt, weil halt sein Stil so anders ist und schon war. Und ja, dann hat man während vielen Jahren immer wieder den Kopf geschüttelt und versucht, Sinn daraus zu machen, was passiert. Hin und wieder ist man damit erfolgreich und hin und wieder halt nicht. Und so entwickelt sich dann sowas wie eine Map, wie eine persönliche Trump-Landkarte vielleicht. Hm. In der man halt versucht, mit seinem sehr unkonventionellen, wilden Wahnsinnsstil sich auseinanderzusetzen. Das ging dann so, ich soll mal sagen, in der ersten Trump-Administration war ein langwieriger Prozess, sich über einige Dinge ins Klare zu kommen. Weil ja nicht nur von der Trump-Seite, es gibt da diesen Steve Bannon-Ausdruck, flood the zone with shit. Also das heißt, man produziert so viel Informationen und Ereignisse, dass der Hörer und der Konsument der Medien oder der Politik völlig überfordert ist und gar nicht mehr richtig Sinn machen kann, was da eigentlich abgeht. Damit musste man erstmal im Klaren sich werden. Auf der anderen Seite hat aber auch die Opposition während Jahren das gleiche Prinzip verfolgt. Also das Russiagate, die Müller-Investigation, alle diese Sachen, da kamen ja andauernd die schlimmsten Details über den Trump, der Report über seine Eskapaden in Moskau und so weiter. Also es war ein ständiger Wirbel von überfordernden Ereignissen. Und das hat ein paar Jahre gedauert, bis man so als Beobachter, als Außenstehender, interessierter Außensteher, aber immer noch Beobachter, sich überhaupt erst einen Reim darauf machen konnte. Auf der Grundlage dachte ich dann tatsächlich, dass der Biden in 2000 auch gewinnen wird. Hauptsächlich wegen vielen Fehltritten während der Corona-Zeit von Trump. Und jetzt in 2024 habe ich nicht gewettet, weil ich habe keine Ahnung gehabt, wie das rauskommt. Und jetzt, wie geht's? Man muss sagen, ich war der Meinung und habe das auch hin und wieder gesagt und geschrieben, bis zum Amtsantritt, dass das alles nicht so schlimm wird. Dass er wahrscheinlich weiter wie Trump 1 die Zone halt mit viel Sachen flutet und weiter wurstelt. Ich bin etwas überrascht, wie viele andere auch, über die Intensität und die Werbe, mit der die ganzen Maßnahmen, diese Executive Orders auf uns einprasseln und eintrommeln. Also es ist auch in der Hermeneutik des Phänomens Trump eine Trump-2-Version, die im Moment sehr anstrengend ist. Wir reden hier am Tag nach der Pausierung der Tarife. Ich glaube, ein besseres Beispiel über widersprüchliche, sinnlose, mögliche Rechtfertigungen, Sinnbescheidungen für diese Maßnahmen, das ging während einer Woche jetzt hoch her. Und dann macht es wieder Puff und die Aktienkurse gehen wieder fast auf den Stand vorher und es ist alles wie zuvor, aber eben auch nicht. Es war jetzt wieder, auf einmal steht man dann da und sagt, wie das der Walter Kern, ein Journalist, schön gesagt hat, der Trump hat den On-Off-Switch für das Land gefunden. Er pausiert die Tarife, schaltet das Licht aus. Dann sagt er, nee, wir erheben jetzt wieder Strafzölle, bumm, schaltet das Licht wieder an. Und er dominiert halt den Diskurs immer noch in einer Art und Weise, die einen sprachlos macht und man eigentlich immer nur hinterherhechelt.
Wobei ich ganz ehrlich, so wie Sie jetzt sagen, dass es Sie überrascht, wie er jetzt durchstartet und was er jetzt tut, mich hat es nicht überrascht, weil A, hat er alles so, was er bis jetzt umgesetzt hat, auch im Wahlkampf schon angekündigt. Also er ist da schon konsequent in dem, was er gesagt hat, dass er die Dinge jetzt versucht umzusetzen. Und ich persönlich hatte auch immer den Eindruck, er war auf mich so ein bisschen wie ein angeschlagenes Tier, nachdem er die Wahl verloren hatte bei Biden. Und ein angeschlagenes Tier reagiert häufig natürlich nicht rational oder verständlich, sondern schaut erstmal, dass es unsichtbar ist. So wirkt es ein bisschen auf mich, eher als Person. Aber gut, da sind Sie näher dran.
Ich weiß nicht, ob ich die animalistische Metapher teilen würde. Weil nachdem er die Wahl und seinen Coup-Versuch nicht durchgebracht hat, die Wahl verloren und den Sturm aufs Kapitol mit Ach und Krach überstanden hat, war ja erst einmal relativ still. Da war lange Zeit war Ruhe. Und ich denke auch, ja, er hat in seinem Wahlkampf viele Themen, die er jetzt durchdrückt, angesprochen. Aber die Radikalität und die tiefgehende Planung, also mit den Aufwand, den er betrieben hat, um all diese Executive Orders vorzubereiten und reihenweise raus, also Batteriefeuer auf uns einprasseln zu lassen, das ist mehr, als ich ihm zugetraut hätte. Halt eben, vielleicht ist man immer noch nicht vom Trump-Derangement-Syndrom geheilt, aber ich denke, ich bleibe dabei, ich bin nach wie vor überrascht.
Jetzt sind die Vereinigten Staaten ja schon ein sehr, sehr großes Land und sie kriegen, wie Sie auch, hautnah mit. Dennoch, was würden Sie denn sagen, wie ist denn so die Stimmung gerade so im Land? Wie ist denn das Miteinander, vielleicht jetzt auch auf DC nur begrenzt?
Es ist eine schwierige Frage, weil, wie Sie richtig sagen, es ist ein enorm großes, vielfältiges Land. Und man kriegt halt nicht unbedingt mit, was in anderen Gegenden passiert. Also ich denke, wenn man landesweit sieht, würde ich mal vorsichtig sagen, es regt sich Opposition, es regt sich Widerstand. Wenn man diese ganzen Town Halls anschaut, die auch republikanische Kongressabgeordnete einberufen haben und die dort von ihren Konstituenten kurz und lang und hin zum Kunst genannt werden über die Politik, die sie über Trumps Politik, die sie gutheißen, dann sieht man schon, das sind Anfänge einer Kritikbewegung. Ich weiß noch nicht, ob man es Opposition nennen sollte, aber es sind sicher Anfänge da, die ich so bisher nicht gesehen habe. Also insofern passiert sicher viel im ganzen Land. Hier in DC ist ein sehr spezifischer Fall, weil wir ja gut ein Drittel der Arbeitsplätze im District of Columbia und in der umliegenden drei Staaten-Area sind Regierungs-, sind bürokratische, sind Administrationsjobs. Und da wird natürlich, da ist Kahlschlag betrieben worden, da ist Massaker betrieben worden. Also ich bin seit 2 Monaten, gehe ich an Einladungen, an Abendessen oder Partys oder so. Und da ist immer irgendjemand, der gerade jetzt seinen Job verloren hat. Und insofern ist DC natürlich in einem Zustand von erhöhter Nervosität und oder schlimmer Depression, weil man eben nicht weiß, wie lange kann man seinen Job noch halten. Die ganze Wirtschaft des District beruht natürlich zum großen Teil auf vielen Geldern, die über den Staat als Einkommen oder auch als für NGOs gesprochen werden. Dann gibt es eine ganze Zuliefererwirtschaft, also die Leute, die Gebäude bestellen, die Kantinen machen, oder auch, was weiß ich, Hauspersonal, Putzpersonal, die Dienstleister, deren Existenz ebenfalls in Frage gestellt wird, wenn all diese Leute eventuell kein Geld mehr haben oder sogar irgendwo anders hinwandern müssen. Also da ist die Situation schon spürbar angespannt hier in DC.
Sie sagen, wenn Sie so auf Partys gehen und sowas, dass Sie dann immer erfahren, dass dann der oder die ihren Job verloren hat. Geht man mit diesen Situationen im Gespräch offen um oder ist es eher ein Schweigen, dass man zwar sagt, ich habe meinen Job jetzt verloren, oder dass man es tatsächlich anspricht, ja, dank Trump oder dank der neuen Regierung, oder hätte ich das so bedacht oder geahnt, dann hätte ich ihn vielleicht auch nicht gewählt. Also spricht man da offen drüber oder ist es eher etwas, wo man sich noch bedeckt hält?
Also in DC haben sowieso 93% der Leute gegen Trump gestimmt. Also daher kommt niemand, da hätte ich vielleicht nochmal drüber nachdenken müssen. In der Situation sind ganz wenige Leute. Sicher nicht die Leute, die tatsächlich im Government Swamp gearbeitet haben, wenn man das so sagen möchte. Man spricht offen darüber, weil man ja schon unter seinesgleichen ist. Also es gibt da keine großen Repressalien oder Widerstände. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, viele von diesen Leuten sind sehr gut ausgebildete Leute, die aufgrund von rationalen Karriereüberlegungen einen Posten angenommen haben. Das sind also vielleicht im Gegensatz zu dem, was man so hin und wieder mal hört, das sind keine irgendwelchen grauen Beamtenmäuse, die irgendwo in einem Eckchen, in einem Staatsbetrieb sitzen und Däumchen drehen. Nein, das sind sehr oft extrem gut ausgebildete Fachleute, die auch insofern wahrscheinlich nicht jetzt am Ende ihrer Laufbahn stehen. Es ist ein großer Strain, wie soll man sagen, eine Einschränkung, ein Problem natürlich, wenn man auf einmal sagen muss, wir haben hier eine Mortgage, also eine Hypothek, die man bezahlen muss, wir haben ein teures Haus, wir haben einen gewissen Lebensstandard und auf einmal bricht das alles weg und wir haben jetzt wirklich nur die Option, irgendwohin woanders hinzuziehen und wieder neu anzufangen. Das ist natürlich eine schwierige Situation und eine große Herausforderung. Aber ich denke mal, ein Großteil dieser Leute werden wieder auf die Beine kommen. dass das das Ende ihrer Existenz ist.
Gibt es etwas, Herr Neumann, was Sie gerade sehr, sehr schockiert an der Situation in den USA?
Können Sie das etwas genauer sagen, was Sie?
Ja, also ich spreche jetzt mal von den deutschen Medien, immer wieder davon spricht, dass die Demokratie in den Vereinigten Staaten gefährdet ist. Sehen Sie das auch so oder ist es für Sie eher was, wo Sie sagen, da ziehen jetzt die deutschen Medien ein bisschen zu sehr ins schwarze Loch rein und die überspitzen das vielleicht zu sehr?
Letzteres ganz sicher. Grundsätzlich ist bislang in meiner Sicht der Status quo nach wie vor, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Es hat keine wirklich fatalen Verletzungen der Verfassung gegeben. Die Wahl war rechtens, da kann niemand wirklich ernsthaft dagegen anspringen. Trump ist gewählt worden und hat die Trifecta-Mehrheit im Kongress und im Weißen Haus gekriegt. Und ja, im Supreme Court hat er halt auch ein gewisses konservatives Übergewicht dank seiner Nominierung in der ersten Trump-Zeit gekriegt. Das ist nun mal so, aber da ist nichts Unrechtes dran. Die Sache, die ich mit Besorgnis ansehe, ist natürlich, dass er, wie sagt man denn, he pushes the envelope. Also er versucht immer wieder fast schon einen Kipppunkt zu überschreiten, wo er die Kraft der Institutionen testet. Und das ist für mich noch nicht ein Verfall in Illiberalismus oder Antidemokratie. Das ist im Moment ein extremer Ausschwung des Pendels, den aber die Verfassung dieses Landes halt nun mal ermöglicht und auch erlaubt. In dem Augenblick, wo der Supreme Court einmal findet, mit irgendeiner Entscheidung, sagt Trump, das kannst du nicht machen, das ist nicht verfassungsmäßig, und er dann sich dem widersetzt. In dem Augenblick hätte man tatsächlich eine Verfassungskrise. Aber bislang ist das meines Wissens noch nicht geschehen. Und also ich halte da ein Auge drauf, aber im Moment ist das noch nicht so weit.
Aber auf mich wirkt es dennoch, dass er, auch wenn man sieht, welche Menschen er um sich rum schart, schon auch ein bisschen so, dass es gewisse Punkte gibt, die einem Bauchkribbeln bescheren können, weil man einfach sieht, es läuft vieles über seinen Tisch, wo er einfach so, wie Sie am Anfang selber auch sagten, wo man nicht weiß, wie er jetzt entscheidet, wie schnell er auch arbeitet, wie zügig manche Dinge abgearbeitet werden, wo ich schon manchmal denke, okay, ist jetzt Kongress, ist Repräsentantenhaus überhaupt so mit involviert, arbeiten die überhaupt noch mit, gibt's da überhaupt noch eine andere Partei oder ist es gerade nur noch Trump und seine Gefährten, so will ich es jetzt mal nennen, die da agieren und die da regieren? Ist es Ihre Wahrnehmung nicht? Also sagen Sie, da ist schon was anderes, da ist Kongress und Repräsentantenhaus auf jeden Fall mit dabei? Oder sagen Sie, nee, es ist vielen Dingen schon auch ein Alleingang von ihm?
Naja, also er hat natürlich durch den Magerdruck jeden Oppositionellen innerhalb der Republikanischen Partei mit einer Primary zu bedrohen, existenziell zu bedrohen, hat er natürlich die Republikanische Partei in Gleichschritt gebracht mit ihm. Also da hat er sehr viel Macht sich aufgebaut, hat das auch wahnsinnig geschickt gemacht, meines Erachtens. Also muss man mir erstmal nachmachen, oder? Man darf allerdings nicht vergessen, dass er nun mal eine Mehrheit gewonnen hat. Also es ist ja nicht, ich denke, man kann nicht die ganze Zeit diesen herablassenden, ach Gott, diese 50% Hillbillies und Flyover Country Deplorables, das ist ja genau der Fehler, der seit Jahrzehnten bald gemacht wird von den Demokraten, dass man diese Leute nicht ernst nimmt. Und wenn man Trump desavouiert, dann sagt man eben auch, die Leute sind irgendwie nicht wirklich wert, in einer Demokratie gehört zu werden. Das ist ein Wahnsinnsfehler. Das müsste man meines Erachtens immer mit einbeziehen. Und ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob, wenn die Leute, diese 50% Trump-Wähler, jetzt nicht ihre Pensionskassen verlieren, ihre Deposit Funds, ihre 401ks und IRAs und so weiter, Ob die nicht nach wie vor der Meinung sind, doch, der ist für uns da, der macht, was wir wollen, würde ich überhaupt nicht ausschließen. Weil Trump ja genau das umsetzt, was er seinen Wählern versprochen hat. Härtere Immigration, Inflation runterbringen. Gerade heute, die Inflation, das Wall Street Journal hat gerade eine Breaking News rausgebracht, Inflation hat sich abgekühlt. Mhm. Er liefert seinen Leuten. Da kann man nicht drin, von daher sehe ich keinen Grund, warum die Leute sich auf einmal von ihm abwenden sollen.
Was mich jetzt zu den Medien bringt, Herr Neumann, Sie lesen ja auch europäische Medien, Schweizer Medien, österreichische, deutsche Medien. Ist es so, dass die Journalisten und Journalistinnen im europäischen Raum, dass sie ihren Fokus falsch legen oder haben die eine verzerrte Wahrnehmung? Was ist so Ihre Sicht auf den Journalismus?
Das ist eine Riesenfrage. Ich denke mal grundsätzlich, und das ist nicht erst seit Trump so, gibt es schon seit langer, langer Zeit ein, sagen wir mal aus europäischer Sicht, ein Unknown Unknown. Also man versteht oft, und das habe ich ja hier erst vor Ort während vielen, vielen Jahren gelernt, man versteht aus europäischer Sicht oft nicht, dass vieles in der Verfassung, aber auch in der psychologischen Verfassung der Amerikaner halt doch sehr viel anders ist, grundsätzlich anders ist als in Europa. Man schaut dann oft so ein bisschen auf diese europäischen Abkömmlinge runter, die keine Kultur haben und Cowboys und so weiter und so fort. Und vergisst aber, dass sich in den letzten 250 Jahren hier durchaus eine eigenständige Kultur entwickelt hat, die man nicht nur als abgeleitete Einheit von guten alten Europäern sehen sollte. Und wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dann tritt man natürlich an Amerika mit gerade schon einem europäischen Filter heran, der dann zu, sagen wir mal, eingeschränkten Verständnis oder Sichtweisen auf die Phänomene dieses Landes führt.
Ja, bitte, Entschuldigung.
Ich weiß nicht, Beispiele gibt's. Gibt so viele. Ich denke, das Beste ist immer das Beste und Interessanteste ist immer das First Amendment. Und darin, also man vergisst ja oft, dass der erste Verfassungszusatz auch Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit zugesteht dem Volk neben dieser Freedom of Speech. Man vergisst oft, dass dieser erste Verfassungszusatz hauptsächlich sagt, die Regierung, der Staat, darf kein Gesetz machen, der diese Freiheiten einschränkt. Wenn Sie das vergleichen mit den meisten Verfassungen in Europa, dann ist das fundamental anders. Also die Majestätsbeleidigungsklausel, die für Frau Faeser angewandt wurde, oder auch der Paragraph 86 zur Propaganda von Verbotenen, das sind ipso facto Eingriffe des Staats in die Redefreiheit, in die Freiheit der Bürger. Und dagegen ist man hierzulande extrem allergisch. Wenn man diesen fundamentalen Unterschied nicht sieht, nicht kennt, nicht spürt, dann versteht man halt sehr, sehr viele Ereignisse und Handlungen, die hierzulande stattfinden.
Also Sie sprechen jetzt gerade auch ein bisschen, so habe ich es zumindest auch verstanden, den Punkt an mit Fake News, ne? Das heißt, egal ob es richtig ist oder falsch ist, was ich sage, ich muss sagen können, was ich will. Ist das der Punkt, den Sie unter anderem auch gerade gemeint haben?
So, ja, natürlich. Also wer sagt denn, was Fake News sind, oder? Also was ist das Wahrheitskriterium? Das muss man sich ja ganz fundamental stellen. Und wenn man nicht zulässt, dass auch Falschheiten gesagt werden können, kann man dieses Kriterium ja nicht anwenden. Insofern sind die Amis da in meiner Hinsicht philosophisch sehr viel weiter und sehr viel interessanter aufgesetzt. Mhm. Es ist immer das gleiche Argument für den absolutistischen Standpunkt einer Redefreiheit. Das ist, man muss auch den größten Unsinn und die größten Beleidigungen sagen dürfen, um sie eben als falsch erweisen zu können, um sie widerlegen zu können. Das ist meines Erachtens die grundsätzliche Zugangsweise an die Redefreiheit hierzulande. Und das sehe ich halt oft in europäischen Medien oder auch Ländern weniger der Fall.
Und die Situation, wie sie beschrieben wird, also jetzt europäische Medien, die dann eine Situation in den USA beschreiben, aber nicht dort leben, so wie Sie jetzt zum Beispiel, haben Sie manchmal den Eindruck, wenn Sie dann eine Zeitung oder eine Zeitschrift lesen, dass Sie denken, sag mal Leute, was schreibt ihr da eigentlich? Das stimmt doch gar nicht.
Ja, so ziemlich jeden Tag.
Ja?
Ja, natürlich. Es ist nicht, dass es bewusste Falschdarstellungen sind. Ich denke, es sind Fehler. Und was da Fehler entstehen, manchmal durch schludriges Arbeiten, ich will das niemandem unterstellen, manchmal aber auch ganz grundsätzlich durch eine lückenhafte Quellenlage. Und da kann man sich ja auch oft fragen, wie werden denn die Inhalte, die amerikanischen oder auf USA bezogenen Inhalte in europäischen Medien hergestellt? Mittlerweile ja mehrheitlich, indem man amerikanische Medien liest. Man hat sicher auch noch ein paar Korrespondenten, aber wie wir alle wissen, hat fast niemand mehr Geld, ein wirklich großes Korrespondentennetz aufrechtzuerhalten. Und selbst wenn man noch einen Korrespondenten vor Ort hat, ist das oft auch nur eine lokale Sichtweise. Zudem noch von einer Person, die wahrscheinlich für 3 Jahre irgendwo abgestellt wird. Das ist also schon mal sehr gut, aber ist das wirklich dann ein Garant für eine umfassende, eingehende Verständnisweise dessen, was da abgeht? Ich denke nicht. Insofern ist Lückenhaftigkeit in das Mediensystem eigentlich fast eingeschrieben.
Das heißt, was für eine Chance haben wir denn, jetzt sagen wir mal in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, einigermaßen up-to-date, wie es schön heißt, zu sein?
Ich sehe zwei Dinge. Also erstens mal, beim Konsum von Medieninhalten sollte man sich wahrscheinlich auf den Stil aufmerksam machen. Das heißt, je weniger sensationalistisch, empörungsaufmerksamkeitsökonomisch, marktschreierisch ein Text daherkommt, je faktenbasierter, trockener, langweiliger, desto besser. Das ist einmal das Erste. Damit kann man, glaube ich, schon sehr viel Unsinn aus sozialen Medien und von mir aus auch Leitmedien mal ein bisschen wegfiltern. Das Zweite ist, wir leben ja eigentlich in einem sehr transparenten, offenen Medienzeitalter. Das heißt, ich kann ja selber an die Quellen gehen. Erstens mal kann ich das, was viele Redakteure machen, selbst tun, nämlich das Wall Street Journal lesen. Das ist ziemlich gut. Nicht die Meinungsseiten oder nicht nur, sondern halt das tatsächliche Reporting, weil in vielen amerikanischen Medien, als Klammerbemerkung, gibt es immer noch eine, ja, man könnte fast sagen, Brandmauer zwischen dem Meinungsteil, wo man sagen kann, was man will, und dem Reporting-Teil, der nach wie vor ziemlich hohen journalistischen Standards genügt. Also es gibt bei den größeren Medien immer noch Fact-Checkers, die also schauen, ob die Sache wirklich sich belegen lässt. Es gibt immer noch Grundregeln wie 2 unabhängige, verifizierbare Quellen müssen das bestätigt haben. Und in meiner Wahrnehmung wird das hierzulande bei ernsthaften Medien nach wie vor seriös gehandhabt. Das heißt, also man kann als europäischer Medienkonsument durchaus auf einmal hin und wieder tatsächlich direkt an US-Medien herangehen und sich dort informieren. Schließlich ist ja auch jeder Executive Order, jeder Beschluss ist auf dem Internet. Also man kann auch auf die Primärquellen zugreifen, wenn einen das denn interessiert. Und wenn man das tut, ergibt sich automatisch ein etwas differenzierteres und interessanteres Bild.
Hier in Deutschland, ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen und dann natürlich auch nur von meiner Bubble, heißt es immer wieder, Amerika wäre ein gespaltenes Land. Wie sehen Sie das?
Wie viele Spalten gibt es denn und welches sind die beiden Seiten? Oder mehr.
Demokratisch, nicht demokratisch, so verstehe ich es zumindest. Gespalten, das ist so nach dem Motto, so habe ich es jetzt, interpretiere ich es jetzt, habe ich es verstanden, Bürgerkrieg nähe, dass die Leute aufstehen, dass es nicht mehr demokratisch ist, dass ja Plutokratie eben irgendwie rumwabert. Ja, so habe ich es verstanden mit dem gespaltenen Land.
Jein. Ja, in gewisser Weise hat das schon was, ist aber auch nicht so wahnsinnig etwas Neues. Wir haben seit eh und je ein Zwei-Parteien-System. Da gab es seit eh und je halt wirklich eine binäre Sicht auf die Dinge und manchmal sind diese Sichten halt unvereinbar.
Aber Herr Neumann, darf ich ganz kurz dazwischen, Entschuldigung, dass es ein Zwei-Parteien-System gibt, keine Frage. Aber ganz ehrlich, es ist ja schon ein Unterschied unter den Republikanern und Trump. Klar, er ist auch Republikaner, aber was in der Vergangenheit lief, also so ist jetzt meine Wahrnehmung, dann dürfen Sie mich und müssen mich bitte gern korrigieren, wenn ich das falsch sehe. Aber es ist schon ein Extremfall, der jetzt gelebt wird. Also ich frage mich häufig, ist es tatsächlich noch so der republikanische Geist, den Trump verkörpert, oder ist es so, weil man sagt immer, der Lincoln-Flügel der Republikaner würde anders schwingen? Das ist das, was ich damit meine. Ist das wirklich noch vergleichbar mit dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass Amerika immer schon zwei Parteien hatte? Ja.
Das ist ja im Moment ein innerer Konflikt der Republikanischen Partei, nicht unbedingt des ganzen Landes. Und natürlich gibt es da im Moment radikale Strömungen, die populistischen MAGA versus die vielleicht technokratischen Doge, könnte man nennen. Die sind nicht vereinbar. Wir haben das ja gesehen, der Vivek Ramaswamy. Ich glaube, ich habe das richtig gesagt, war ja zum Beispiel dafür, H-1B-Visa, also Visa für hochqualifizierte ausländische Arbeiter zu verteilen, wohingegen dann der populistische Teil gesagt hat, nein, wir wollen gar keine Einwanderung, auch die hochqualifizierten indischen Programmierer und Mathematiker kommen hier nicht mehr rein. Das sind aber innerrepublikanische Streitereien. Natürlich leben wir in, die Temperatur ist höher. Die Polarisierung ist seit einiger Zeit angestiegen. Der Ton ist harscher geworden. Aber es ist schon auch so, dass ich glaube, die ganzen Never-Trumpers, Reagan, alten klassischen Konservativen, die sind noch nicht tot und die riechen auch noch nicht seltsam, sondern die sind schon da und warten jetzt einmal ein bisschen ab. Ich bin einfach nicht bereit, da schon apodiktisch die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, das ist vorbei, Trumps Populismus hat sich durchgesetzt und ist da absolut unkonziliant und Widerstand wird automatisch in einen neuen Bürgerkrieg führen. Ich glaube, soweit, das ist mir ein bisschen zu spekulativ.
Das heißt, ich verstehe Sie jetzt so, Ihr Blick auf die USA ist schon noch jetzt gerade trotz allem, wie es gerade sich so ein bisschen anbahnt, positiv abwartend. Korrekt?
Besorgt abwartend.
Besorgt
abwartend. Aber ich sehe einfach nach wie vor noch nicht, dass die positiven Errungenschaften der Checks and Balances des Systems sich tatsächlich überlebt haben. Also es gibt ja diese postliberale Sichtweise von einigen Denkern und die sind auch einflussreich. Ich denke an Professor Patrick Deneen, der ja den weite Teile der Reden von J.D. Vance sozusagen geschrieben hätte haben können. Solche Leute sagen schon, wir sind auf einem niederschwelligen Niveau des Bürgerkriegs. Aber wenn man dann mal nachhakt, dann muss man sagen, irgendwie sehe ich die Leute noch nicht mit der Mistgabel durch die Straßen ziehen. Und nur weil es einmal ein Protest außer Rand und Bande gerät, was schrecklich war am 6. Januar, aber eine solche Singularität langt für mich noch nicht zu sagen, wir sind in einer bürgerkriegsnahen Situation, aus der kein Weg herausführt. Das sehe ich einfach nicht.
Herr Neumann, haben Sie davon gehört, dass es Professoren und Professorinnen gibt, die amerikanische Universitäten verlassen und nach Kanada gehen?
Ja. Und was also ist der Yale-Philosophie-Professor zum Beispiel, oder? Jason Stanley war das. Jason Stanley, glaube ich. Ein auf sozialen Medien aktiver Philosoph an der Yale University. Ja, ich habe davon gehört. Ich habe sogar was sein Statement oder so drüber gelesen. Kann ich irgendwie nicht viel dazu sagen. Ich denke, ich finde es schwer nachzuvollziehen, wenn jemand in einer solch hochgradig elitären Institution wie Yale University immer noch ein Philosophieprofessor ist, welche Repressalien er da erfahren hat, die ihn dazu bewogen haben, zu sagen, das geht alles in Richtung Faschismus und ich muss hier dringendst weg. Ich kann das nicht nachvollziehen. Aber vielleicht hat er, ich weiß es nicht.
Sie haben selber einen Teenager-Sohn, das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, deswegen wissen Sie vielleicht so ein bisschen, wie die junge Generation schwingt, vor allem jetzt, sagen wir mal, also die junge Generation um Ihren Sohn. Wie nehmen Sie die jungen Menschen in Amerika so wahr? Ist es so, dass viele sagen, ja, ich warte das jetzt auch mal ab oder ich sehe da vielleicht das ein oder andere auch kritisch oder tschakka, endlich mal jemanden, der da frischen Wind reinbringt und auch das macht, was er sagt und eben, ja, für Amerika, America First, denkt? Weil ich denke mir, diese Denke, was er ja gesagt hat, dieses America First, das ist ja nicht von Trump, das muss man ganz ehrlich sein, das gibt's ja schon sehr, sehr lange in Amerika, dieses Denken, nur er spricht's eben laut aus. Und meine Frage eben jetzt nochmal auf die junge Generation, ist es so, dass die Jungen da eher, oder die Sie kennen, die jungen Menschen, dass sie das eher kritisch sehen oder dass sie eher auch abwartend sind oder vielleicht gar keine Meinung dazu haben, vielleicht eher politisch müde sind oder nicht interessiert?
Ich glaube, das Letztere. Ich sehe immer wieder mit Schrecken, wie wenig Mittelschüler bis Teenager, also Middle School, das ist so, die 10 bis vielleicht 16, 18-Jährigen, die lesen erstaunlich wenig oder erschreckend wenig, vielleicht ist nicht erstaunlich. Die Haupt Quelle von Informationen sind Reels und TikTok. Und da ist nun mal sehr selten eine kohärente Darstellung von politischen Phänomenen oder Ausrichtungen da. Also erstens mal würde ich sagen, irgendwas zwischen Agnostik und Ignoranz. Was ich persönlich festgestellt habe, ist, dass es vor allem unter jungen männlichen Teenagern tatsächlich eine Art Reaktion gegeben hat, wie sie die Serie Adolescence mit thematisiert hat. Also da haben junge männliche Teenager meines Erachtens in den letzten Jahren angefangen aufzumucken und zu sagen, also was wir sind, wie wir uns fühlen, das ist nicht mehr opportun oder legitim in dem, was wir an der Schule erfahren, in dem, was wir an der Schule gelehrt werden. Und da hat es schon so eine gewisse, so einen Maskulinitätsschwung gegeben. Also ich sage das in Bezug auf meinen Sohn, der ja halt ein Teenager-Mann ist oder fast Mann, Jüngling. Allerdings auch da, ich denke, das war eher eine so Art ein Bauchgefühl der jugendlichen Opposition gegen gewisse allzu liberale und gutmenschelnde Werte, die dann auch ein dankbares Ziel waren für Teenager-Rebellionen. Darüber hinaus sehe ich eigentlich in meinem Umfeld hauptsächlich einen Disconnect. Die Kids interessieren sich für andere Sachen. Aber es ist ja vielleicht auch, ich weiß auch nicht, zu meiner Zeit habe ich mich vielleicht auch noch nicht so wahnsinnig über die Details des Kalten Kriegs und Ronald Reagan aufgeregt, als ich in dem Alter war. Ist insofern vielleicht auch nicht ganz erschreckend oder so bahnbrechend als Erkenntnis.
Ist, denke ich, genau das Gleiche auch bei uns in Deutschland. Also nehme ich es zumindest wahr, bei den Jugendlichen, die um mich herum sind, dass die Politikinteressen einfach bei den jungen Menschen noch nicht so da sind. Bei einigen ja, aber bei der groben Masse oder großen Masse würde ich sagen, die haben einen ganz anderen Fokus. Auf ganz andere Interessen erstmal.
Es ist ja auch nachvollziehbar. Man, Man nimmt ja politische Entscheidungen erst dann wahr, wenn sie tatsächlich auch das eigene Leben betreffen. Und das ist halt meistens dann in dem Augenblick, wo man entweder in einem Einkommensverhältnis steht, wo man finanzielle Interessen hat, wo man ein Haus kaufen möchte. In diesem Level, also das wären hier so mit 20er oder Leute, die Berufstätigkeit angefangen haben, da gibt es natürlich extensive Diskussionen der finanziellen Ungleichheit, des Nachteils, den die Generation Z hat gegenüber früheren Generationen, wie schwierig es ist, ein Eigenheim zu erwerben, auch nur ein kleines erstmal, oder sich überhaupt beruflich zu etablieren. Aber ich denke, das würde ich nicht verallgemeinern wollen. Es ist etwas anderes, ob man in New York City oder in Washington DC versucht, Fuß zu fassen, professionell und finanziell, und sich dort dann mit astronomischen Immobilienpreisen konfrontiert sieht, oder ob man, was weiß ich, irgendwo in West Virginia in einem total deprimierten Umfeld lebt, wo es tatsächlich schwierig ist, sogar nur noch einen Coalminer-Job zu kriegen. Das ist dann eine ganz andere Situation. Da würde ich nicht verallgemeinern wollen über die Jungen an sich.
Mhm. Herr Neumann, wir kommen jetzt so langsam zum Ende des Podcasts. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie wahnsinnig gern beantwortet hätten? Habe ich jetzt was übersehen? Habe ich irgendwas bei Ihnen, was Ihnen am Herzen liegt oder auf dem Herzen drückt, nicht zur Sprache gebracht, wo Sie gerne was dazu gesagt hätten?
Wir könnten noch weiterreden, aber eigentlich so ganz brennend, ein brennendes Sendungsbewusstsein verspüre ich weiterhin nicht, nein.
Das spüren Sie gerade nicht. Ich beende den Podcast immer mit einem so Art Kaleidoskop. Das heißt, ich formuliere einen Satz an und Sie beenden ihn bitte. Und das Beenden sollte auch so sein, dass Sie intuitiv in Ihre Antwort einsteigen. Und ja, ich würde einfach mal ganz gerne starten, wenn Sie bereit sind. Und dann schauen wir mal, wie ich den Satz andenke und wie Sie ihn beenden. Wollen wir in dieses Abenteuer einsteigen?
Gut.
Herr Neumann, Sie lieben an den USA
die Vielfalt.
Sie raten deutschsprachigen Europäern bezüglich des Umgangs mit Informationen und Medienberichten aus und zu den USA?
Einen Clip von Kid Rock anzuschauen, der bei Bill Maher Folgendes gesagt hat. We should all chill the fuck out a little bit.
Die internationale Zukunft, das internationale Miteinander, wird aus Ihrer Wahrnehmung
schwieriger. Darf ich da noch ausführen?
Ja, natürlich.
weil ich habe also hier mit Erstaunen festgestellt, dass es bei den doch sehr konzilianten Amerikanern, die während langer Zeit immer freundlich nach Europa geguckt haben, ja, Paris, Jazz, Essen, Italien, Spanien, alles Mögliche, oder? Dass es mittlerweile eine verstärkte wieder Bauchreaktion gibt, die ziemlich aggressiv ausfällt. Gegenüber Deutschland habe ich Äußerungen gesehen und ich habe, glaube ich, auch darüber geschrieben in meinem Blog, dass den guten alten britischen Blitzkrieg, Bad, Nazi, Hitler in keiner Art und Weise nachstanden. Das war überraschend. Und gleichzeitig ist auf der anderen Seite, sehe ich in europäischen Ländern auch einen uninformierten, instinktiven, reflexartigen Anti-Amerikanismus immer stärker werden. Also man, weil die Sachen beidseitig vielleicht immer komplexer werden, will man sich die Arbeit nicht mehr antun, wirklich sich zu vertiefen und nachzugucken, was ist denn hier eigentlich los, und zieht sich dann lieber auf relativ plakative Anti-Positionen zurück. Das ist schon eine Bewegung, eine Tendenz, die mir Sorgen bereitet. Weil genau das ist natürlich der Moment, in dem man nicht mehr relativiert. In dem man meint, man hat ganz klar hundertprozentig recht. Und diese mental-emotionale Haltung gegen den anderen, denke ich, wird im internationalen Umfeld keine guten Auswirkungen haben.
Da sprechen Sie ein wahres Wort an. Ich bedanke mich bei Ihnen und ich sage dann einfach mal bis bald. Passen Sie auf sich auf und gerne wieder, Herr Neumann.
Auf alle Fälle. Herzlichen Dank. Schönen Tag noch.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?